Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E macht bei ihrem 10. und 11. Lauf Halt in China. Auf dem Shanghai International Circuit geht es im nächsten Doubleheader-Wochenende erneut um die Frage, wer kann Oliver Rowland schlagen? Alles zum Rennwochenende sowie die Favoritenfrage und dem Grid Dummies Quiz gibt es jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, es geht ja Schlag auf Schlag in der Formel E. Wir sind einmal von Tokio rübergereist nach China und schauen jetzt auf den Shanghai International Circuit. Das Ganze mit unserer Vorschau in der 365. Folge dieses E-Pods. Und wie immer mit dabei ist Tobi Wirtz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, wir sind jetzt wirklich in der heißen Phase dieser Saison. Gab es für dich so speziell, um nicht nur auf dieses Wochenende zu schauen, generelles Saison-Highlight bisher, was dich so in dieser Saison so bewegt hat?
Ja, ein Highlight ist sicherlich, wie dominant Oliver Rowland in der ganzen Saison schon fährt und was für einen großen Vorsprung er sich herausgefahren hat. Auf der anderen Seite das krasse Gegenteil, finde ich natürlich, die Performance des amtierenden Teamweltmeisters Jaguar. Aber, Luca, ich glaube, die Saisonhalbzeit mag erreicht sein, aber soweit sind wir noch nicht, um ein Fazit zu ziehen. Lass uns tatsächlich doch erstmal gucken, was so in den vergangenen Tagen vor dem Shanghai E-Prix passiert ist.
Große Pläne. Ein spanischer Politiker hat in den vergangenen Tagen seine Pläne öffentlich gemacht, die Formel E im Jahr 2027 nach Barcelona zu holen.
Gute Quoten. Der deutsche TV-Sender DF1 konnte in der ersten Saisonhälfte die Einschaltquoten bei den Formel-E-Rennen im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppeln.
Und gute Kohle. Dan Ticktum gewinnt in der High Octane Challenge des YouTubers MrBeast $100.000 für einen guten Zweck. Und damit kommen wir direkt mit dem heißesten Thema im Paddock in diese Folge hinein, nämlich fährt die Formel E 2027 in Barcelona. Stadtrat Daniel Sierra setzt sich dafür ein, die Formel E im Jahr 2027 nach Barcelona zu holen. Hierfür will er die frühere Rennstrecke auf dem Montjuïc wiederbeleben, Tobi. Hier gab es ja auch schon Formel 1 Rennen. Gibt's denn da sonst noch Wichtiges zu wissen? Denn gerade in den 60er und Mitte 70er Jahren ist die Strecke ja durchaus sehr beansprucht worden.
Ja, genau, richtig. Die Formel 1 ist da in den Jahren 69, 71, 73 und 75 insgesamt viermal gefahren, jeweils im Zweijahrestakt, wurde hier der große Preis von Spanien in der Formel 1 ausgetragen. 1975, die letzte Austragung, da gab es allerdings, ja, ich sag mal, so eine kleine Revolte. Weltmeister Emerson Fittipaldi hat das Rennen boykottiert aus Sicherheitsgründen und das hat sich dann leider im Rennen auch bewahrheitet, denn der deutsche Rolf Stommelen ist schwer verunglückt. Bei dem Unfall starben 4 Menschen, davon 3 Zuschauer und das war quasi das Todesurteil für den Kurs, der als einer der schwersten in der Formel 1 Geschichte gilt. Die Strecke wurde noch weiter genutzt, bis in die 80er Jahre fanden da Motorradrennen statt. Und dann hat man ja nördlich von Barcelona den Circuit de Catalunya oder Circuit de Barcelona Catalunya, wie er mittlerweile heißt, gebaut in Montmeló, wo die Formel 1 ja auch seit vielen Jahren den großen Preis von Spanien austrägt. Daniel Sierra will jetzt die Formel E nach Barcelona holen. Seine Argumentation, Barcelona muss entschieden auf Elektrofahrzeuge setzen. Und er stellt die Frage, was denn besser dafür geeignet wäre, als Vorreiter bei einem Rennen wie diesen zu sein, das Technologie, Nachhaltigkeit und Unterhaltung vereint. Von daher klingt schon mal ganz gut, was er vorhat. Ob das auch tatsächlich umsetzbar ist, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Es wäre allerdings mal wieder ein klassischer Stadtkurs, zwar jetzt nicht mitten durch die Innenstadt, aber relativ nah gelegen. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Montjuïc gewesen bist in Barcelona, Luca. Das ist ja da, wo auch der Olympiapark ist, unter anderem das Olympiastadion oder das ehemalige Olympische Schwimmstadion sind da ja auch nicht allzu weit weg von der tatsächlichen Innenstadt. Aber lass uns mal einen Blick auf die nahe Zukunft werden. Und zwar haben wir ja Pläne für das kommende Jahr schon gehört. Und da soll tatsächlich die Formel E auch in Spanien wieder fahren. Und zwar ist ein Doubleheader in Madrid geplant, auf der permanenten Rennstrecke in Jarama, wo die Formel E auch ihre Vorsaison-Tests abgehalten hat. Ist deiner Meinung nach Barcelona ab 2027 dann mit einem echten Startkurs die bessere Alternative für ein Spanienrennen?
Das haben wir ja in der letzten Folge eigentlich so ein bisschen besprochen, Tobi. Echter Stadtkurs präferieren wir ja schon, ne? Deswegen würde ich mal sagen, dass das Rennen, was wir dann dazwischen bekommen, auf der permanenten Rennstrecke in Jarama so ein bisschen der Zwischenschritt ist zwischen dem, was wir dann womöglicherweise dann 2027 bekommen. Deswegen ist alles, was mit einem echten Stadtkurs zu tun hat, immer die bessere Alternative für ein Rennen in Spanien. Deshalb würde ich sagen, wenn das klappt und wenn man sich dafür stark einsetzt, also wenn man schon sagt, okay, man will auf Elektrofahrzeuge entschieden setzen, deswegen warum nicht? Also 2027 müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden, aber dennoch, Stadtkurs in Barcelona, glaube ich, kommt schon gut an. Wie siehst du das?
Ja, also Barcelona für mich definitiv eine Stadt, die ich mir gut vorstellen kann im Formel-E-Rennkalender. Ist ja auch eine meiner Lieblingsstädte, muss ich zugeben, wo ich auch schon einige Male gewesen bin. Von daher bin ich immer wieder gern da. Formel-E-Rennen fände ich persönlich sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich meine nicht ganz objektive Meinung an der Stelle. Von daher grundsätzlich nichts gegen permanente Rennstrecken wie Jarama zum Beispiel, wo man jetzt im kommenden Jahr fahren will. Aber es gehört einfach zur DNA der Formel-E dann doch tatsächlich mitten in der Stadt irgendwo zu sein. Gut, in Berlin fahren wir ja auch seit Saison 1. Da haben wir natürlich auch nur ein einziges Jahr tatsächlich einen Straßenkurs gehabt. Alle anderen Jahre ist man in Tempelhof auf dem ehemaligen Flughafen gefahren. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Stadtkurs im eigentlichen Sinne, aber es ist relativ nah für die Bewohner der Stadt. Man kann gut hinkommen und ich denke, ähnlich wird das auch in Barcelona bei Montjuïc sein. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn es denn so kommt.
Freuen dürfen wir uns auch auf das kommende Wochenende, nämlich wir schauen voraus auf das Rennen von Shanghai im Osten Chinas gelegen mit rund 25 Millionen Einwohnern, einer der größten Metropolen der Welt. Mit angeschlossen natürlich ein großes Verkehrs- und Wirtschaftszentrum sowie auch unter anderem dem größten Containerhafen der Welt. Zur Strecke, Tobi. Shanghai International Circuit ja durchaus bekannt, aber wie wir es auch aus dem letzten Jahr kennen, im Vergleich zur Formel 1 Konfiguration ja mit etwas Anpassung und auch etwas kürzer.
Genau, richtig. Der Shanghai International Circuit liegt circa 25 Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums von Shanghai. 2004 schon eröffnet worden. Von Hermann Tilke wurde der Kurs gestaltet. Besonderheit, wir hatten im letzten Jahr auch schon mal drüber gesprochen, ist der Untergrund. Hier wurde die Strecke auf einem Gelände errichtet, was zum Großteil aus weichem Gestein und aus Sumpf bestand. Deshalb wurden da zigtausend Pfähle in den Boden gerammt, um die Strecke bauen zu können. Und man hat da auch mit modernster Technik gearbeitet, damit die Strecke nicht absackt auf diesem Untergrund. Die Gesamtstrecke hat die Form des chinesischen Schriftzeichens Shang, wie in Shanghai. Das heißt übersetzt auf Deutsch aufwärts. Die Formel E fährt allerdings eine Kurzanbindung. Du hattest es schon angesprochen. In Kurve 9 geht es quasi geradeaus. Dann folgt eine Rechts-Links-Schikane und dann biegt die Strecke quasi wieder auf Start und Ziel ein. Die von der Formel E genutzte Streckenvariante ist ein bisschen über 3 Kilometer lang, 3051 Meter genau, hat 12 Kurven und wie schon angesprochen, die längste Gerade des Kurses wird dabei ausgelassen. Besonders charakteristisch ist ja die extrem langgezogene Rechtskurve am Start, die, ich sag mal so, sowohl Kurve 1 als auch Kurve 2 ist. Und da haben wir auch eine besonders interessante Stelle. Da wird nämlich der Attack Mode aktiviert, außen in Kurve 2, bevor es dann links rum geht, enge Haarnadel Kurve 3 und dann anschließend wieder geradeaus. Und Luca, wo kann man am besten überholen auf dem Kurs?
Ja, am besten natürlich am Ende von Start und Ziel heißt Kurve 1. Also da würde man Kurve 1 und Kurve 2, also dieses langgeschlängelte Konstrukt nehmen, um dort zu überholen. Da ist ja auch, du hast schon angesprochen, der Attack-Mode an der Außenseite von Kurve 2 positioniert. Dann natürlich Kurve 6, also die Rechtshaarnadel, nachdem man aus dem Geschlängel dort kommt. Zuvor noch die leichte Rechtskurve, die als Kurve 5 benannt wird. Und die letzten Kombinationen, also 10, 11 und 12, also am besten bietet sich da eigentlich die Schikane in der Kurzanbindung an, also Kurve 10, bevor es dann wieder auf Start und Ziel geht. Und wichtig ist natürlich auch, wie wir es ja auch schon in Tokio gesehen haben, wie das Wetter wird. Und dazu kannst du uns, Tobi, nochmal mehr dazu sagen. Aber viel von oben dürfen wir eigentlich über das Wochenende nicht erwarten.
Nee, nach aktueller Vorhersage nicht. Am Samstag wird's richtig schön warm, 30 Grad Celsius. Am Sonntag wird's etwas kühler, soll überwiegend bewölkt sein, Temperaturen 5, 6 Grad niedriger. Regenrisiko allgemein stand heute Dienstagnachmittag bei 0%. Also können wir uns eigentlich darauf einstellen, dass es diesbezüglich keine großen Überraschungen gibt. Luca, große Überraschungen in Shanghai. Das führt mich dann direkt zu unserer Favoritenfrage. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach in China?
Ich kann mir vorstellen, dass das Pitboost-Rennen Pascal Wehrlein gewinnt, da vielleicht mit einem Taktikgriff, wie man es ja auch bei Maserati jetzt am letzten Rennwochenende der Formel E gesehen hat, dass man dort vielleicht sich trotz einer schlechteren Startposition nochmal nach vorne schießen kann. Aber im Rennen, da wo das beste Paket umso mehr zählt, heißt also am Sonntag, wird es aus meiner Sicht dann Oliver Rowland auf Platz 1 schaffen. Zwar ein bisschen langweilig, aber in dieser Saison, glaube ich, kommt man um diesen Namen leider nicht drumherum. Das sieht bei dir aber, was ich so erblicken kann, ein bisschen anders aus.
Ja, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass mal wer anders gewinnt. Ich tippe am Samstag auf Antonio Felix da Costa, also auch ein Porsche-Sieg, aber halt der Fahrer, der in dieser Saison noch nicht gewonnen hat und ein bisschen schlechter in der Tabelle dasteht. Da eine kleine Abweichung. Am Sonntag habe ich tatsächlich die größere Abweichung. Da tippe ich auf Nick de Vries. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass ich diese Saison auf den tippe. Aber vielleicht schafft es tatsächlich. Im vergangenen Jahr stand er ja erstmals seit seiner Mercedes-Zeit wieder auf dem Podium. Und warum nicht denn auch mal ein Sieg in dieser Saison? Der Mahindra ist ja deutlich besser in dieser Saison als im Vorjahr. Von daher habe ich da begründete Hoffnung, dass Nick de Vries uns vielleicht ein bisschen überraschen kann und auch das Ganze in der Gesamtwertung mal wieder ein bisschen enger gestalten kann. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da aber ganz anderer Meinung seid, dann könnt ihr uns das gerne zeigen unter www.kicktipp.de/formel-e. Könnt ihr an unserem Tippspiel teilnehmen und uns einfach mal zeigen, dass ihr es vielleicht besser wisst als wir.
Und gut zu wissen wäre es auch, wie und wann gefahren wird in China. Thema Zeitzonen ist ja da ein großes, deshalb schauen wir da, oder du tust das am besten für uns, Tobi, wann denn erstes, zweites freies Training und Qualifying und Rennen stattfinden?
Ja, tatsächlich haben wir in China wieder eine Zeitverschiebung von ganze 6 Stunden. Das heißt, die Sessions werden relativ früh am Morgen sein für unsere Verhältnisse. Am Freitag geht's noch einigermaßen. Das erste Freitraining über 40 Minuten findet um 10 Uhr deutscher Zeit statt. Aber das zweite Freitraining am Samstagmorgen, das ist was für echte Frühaufsteher. 2 Uhr morgens geht's da schon los. Qualifying mit anschließender Duellphase startet am Samstag um 4.20 Uhr. Und das Rennen über 29 Runden mit Pitboost startet um 9.05 Uhr. Am Sonntag haben wir den Zeitplan quasi gespiegelt. Auch da das dritte freie Training über 40 Minuten dann um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Qualifying mit anschließender Duellphase wieder um 4.20 Uhr. Und das Rennen diesmal über 28 Runden, also eine Runde weniger und ohne Pitboost Boxenstopp, startet ebenfalls um 9.05 Uhr. Und wo können wir Rennen und Qualifying verfolgen, Luca?
In Deutschland überträgt DF1 Qualifying und Rennen live im TV und im Livestream gibt's das bei Servus TV On zu sehen. Die freien Trainings gibt es wie gewohnt im Stream bei eformel.de. Aber an diesem Wochenende ein bisschen Achtung für die Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich. Hier überträgt nämlich Servus TV das Rennen am Samstag zwar ebenfalls live, aber am Sonntag nur zeitversetzt, nämlich ab 10 Uhr. Einen Stream gibt es für beide Qualifyings und auch für die Rennen bei Servus TV On. Und deshalb für euch da die Anspielstation in Österreich für das Wochenende eigentlich in dem Sinne. Wenn ihr wirklich alles sehen wollt, Servus TV On. Natürlich auch in der Schweiz verfügbar. Dort läuft aber die Formel E auch in diesem Jahr für Swisscom-Kunden beim TV-Kanal Blue Sport. Außerdem europaweit verfügbar ist die Formel E auf dem Pay-TV-Sender von Eurosport 2, dem Streaming-Dienst von Discovery, nämlich Discovery Plus, und bei DAZN. Ab dieser Saison das aber durchaus sehr bekannt. Außerdem gibt's bekanntlich ja auch den Live-Ticker von eformel.de. Den gibt's zu jeder Session dann also ab Freitag für euch zu lesen. Das dann während aller Sessions zu lesen und am besten auch während der Rennen und Qualifyings irgendwie aufmachen auf einem Gerät eurer Wahl, denn das lohnt sich immer, die wichtigsten Informationen auch nochmal nachlesen zu können. Und im Teleskop geht es diesmal um Geld für guten Zweck.
Tobis Teleskop.
Die
E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Mit dem Teleskop blicke ich heute auf Dan Ticktum. Der hat nämlich in der High-Octane-Challenge des YouTubers MrBeast an einem Spaßrennen gegen Ronnie, einen Freund des YouTubers, teilgenommen. Ticktum musste dabei 4 Runden auf dem Miami International Autodrome, dem Kurs, wo auch die Evo-Sessions stattfanden, zurücklegen. Und mit dem Gen 3 Evo-Boliden von Cupra Kirum musste er schneller sein, als Ronnie für 3 Runden gebraucht hat. Ticktum hat das Rennen gewonnen und die $100.000, die er gewonnen hat, im Anschluss einer Organisation zur Verfügung gestellt, die Veteranen im Vereinigten Königreich unterstützt. Luca, was hältst du von dieser Aktion?
Ja, es ist wieder mal Werbung für die Formel E, also Leute, die ja MrBeast in dem Sinne nicht kennen, also da geht's ja auch um richtig viel Klickzahlen. Ich meine, der Kanal von ihm hat ja über 398 Millionen Abonnenten, also das muss man sich auch erstmal verinnerlichen, deswegen Werbung für die Formel E, Werbung auch für das Team Cupra Kirum. Und wenn es dann dabei auch noch um guten Zweck geht, umso besser. Also von daher, Publicity und PR ist ja in dem Sinne nicht schlecht. Deshalb die Aktion für die Formel E und auch für das Team sicherlich interessant. Je nachdem schaltet, wenn es nur ein Bruchteil davon ist, muss man sich ja auch überlegen, von 398 Millionen oder wie viel das Video dann im Endeffekt ja erreicht hat, ist dann auch schon nicht schlecht, wenn die dann auch mal in einem Formel E-Rennen reinschalten. Nur, wie siehst du das, Tobi?
Ja, genau so. Was ich ein bisschen schade finde, die Aktion ist natürlich Anfang März gewesen, als die Evo-Sessions auf dem Kurs stattgefunden haben. Also die sind jetzt nicht dann nochmal hingefahren. Dass man es dann 3 Monate später erst veröffentlicht, okay, mag taktische Gründe haben, ja, nachdem man ja das Crash-Video von MrBeast relativ zeitnah veröffentlicht hat, wollte man da vielleicht auch einfach mal ein bisschen das sacken lassen, bevor die Formel E dann schon wieder auf seinem YouTube-Kanal größeren Raum annimmt. Von daher, ich fand es im ersten Moment ein bisschen seltsam, dass nach knapp 3 Monaten, wie gesagt, das veröffentlicht wird. Aber ich sehe es wie du. Wenn es der Formel E hilft, Publicity, höhere Einschaltquoten und so weiter, dann soll mir das recht sein. Inwieweit man die Aktion jetzt ernst nehmen kann, dass ein Profi-Rennfahrer 4 Runden in derselben Zeit fährt wie ein Amateur 3 Runden, ja, okay. Wie gesagt, ist ein Spaßrennen und genauso würde ich das an der Stelle auch betrachten.
Beim Grid Dummies Quiz geht es auch immer um Spaß, aber auch irgendwo um Competition. Deswegen machen wir das natürlich auch in dieser Folge. Deshalb darfst du auch wieder gerne beginnen, der Quiz-Champion von eFormel.de, nämlich Tobi Wirtz.
Okay, Luca, meine erste Frage. Im letzten Jahr gab es in Shanghai am Sonntag das knappste Finalduell, das die Formel E bislang hatte. Eine einzige tausendstel Sekunde entschied das Duell um die Pole Position. Kannst du mir denn sagen, wer die Pole Position damals geholt hat?
Jake Hughes.
Richtig. 1-0 für dich.
Noch gut im Kopf gehabt. Sehr gut. Dann steht's also 1-0 für mich. Du kannst aber natürlich nachlegen, denn deine erste Frage kommt nämlich jetzt. Pascal Wehrlein stand ja letztes Jahr in Shanghai zum 10. Mal auf einem Formel-E-Podium, zog damals ja mit Daniel Abgleich. Jetzt meine Frage, wie viele Podien kamen denn noch dazu?
Das waren ein paar. Ich hatte anlässlich des Tokyo EP ja auch das Ganze nochmal wieder aktualisiert. Das müssten mittlerweile 15 Podien bei Wehrlein sein. Also, um deine Frage zu beantworten, 5 Podien kamen in der Zwischenzeit meines Erachtens nach dazu.
Das ist absolut korrekt. Also 5 sind es insgesamt, 15 jetzt an der Zahl. Deswegen gibt es da auch den Punkt 1-1 nach der ersten Fragerunde.
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Rennen am Sonntag. Das war mit 36 Minuten und 4 Sekunden zu dem Zeitpunkt das zweitkürzeste der Formel-E-Geschichte. Nach dem abgebrochenen New York City E-Prix 2022, wo wir einen Wolkenbruch hatten und deshalb diverse Fahrer gecrashed sind. In der Zwischenzeit gab es allerdings ein Rennen, das noch kürzer war und zum kürzesten Formel-E-Rennen aller Zeiten wurde. Kannst du mir denn sagen, welches Rennen das war? Leider nicht. Monaco-Rennen 2 war zwar auch nicht sonderlich lang, aber aufgrund der Safety-Cars, die wir hatten, leider nicht annähernd in der Nähe. Tatsächlich war es schon in der vergangenen Saison, und zwar in Portland, Rennen 1, Das war das kürzeste Formel-E-Rennen, das es in der Geschichte gegeben hat. Leider kein Punkt für dich.
Gut, dann komme ich auf das letzte Wochenende zurück, nämlich in Tokio gab es ja für einen Nissan-Antrieb die 6. Pole in Folge. Sowas gab es ja in der Geschichte der Formel E ja noch nie. Aber, jetzt meine Frage, wer hat denn zuvor die beste Marke gehalten?
Das war DS mit 5 Poles in der Saison 2020.
Ja, das ist korrekt. 1-2.
Okay, Luca, dann schon meine letzte Frage. Die bezieht sich erneut auf China, auf Shanghai im vergangenen Jahr. Da gab es im Rennen am Samstag einen besonderen Rekord. Die Fahrer, die auf dem Podium standen, lagen insgesamt nur 116 Tage auseinander, was ihr Alter anging. Kannst du mir denn sagen, in welchem Jahr alle drei Fahrer, die auf dem Podium gestanden haben, geboren wurden?
Das weiß ich ziemlich sicher tatsächlich, nämlich 1994.
1994, Mitch Evans, Pascal Wehrlein und Nick Cassidy. Richtige Antwort. 2-2.
Bei Wehrlein, ich glaube, der ist spät 94 geboren.
Oktober, ja.
Aber bei den Rest war ich mir eigentlich dann doch sicher.
Ja, bei Pascal Wehrlein hat ja die 94 auch als Startnummer sonst gehabt.
Ja, eben.
Nicht wunderbar. Aber ist richtig.
Gut, dann blicke ich auf meine letzte Frage, nämlich, da blickt man in dem Sinne auch so ein bisschen auf Monaco und Tokio zurück. Stoffel van Dorn ist dann nämlich das Stichwort, war ja der erste Sieg seit Monaco 22, damals ja noch für Mercedes. Aber jetzt frage ich dich, wie viele Tage lagen denn zwischen seinem Monaco-Erfolg im Jahr 2022 und dem Tokio-Erfolg am Samstag? Ich gebe dir eine Differenz dazu, nämlich 30 Tage darfst du dann nehmen, plus minus.
Okay, das waren ziemlich genau 3 Jahre. 3 Jahre sind 795 Tage. Nee, es waren nicht 795, was rede ich denn davon? 1095 Tage sind 3 Jahre. Ich glaube, der Monaco E-Prix ist allerdings ein bisschen früher im Mai gewesen. Also sag ich mal 1100.
Ja, bist sehr gut dran, also bist genau in der Differenz drin. Also 1113 Tage sind es ganz genau. Da ich ja eine Differenz von plus minus 30 Tagen gegeben habe, ist das auch der dritte Punkt. Also geht's hier 2-3 aus.
Sehr schön.
Und nach dem Grid Dummies Quiz gibt's natürlich immer den Hinweis auf das, was jetzt noch kommt, nämlich das, was kommt auf Social Media. Da lohnt es sich immer reinzufolgen auf Instagram und natürlich ganz speziell bei den Rennwochenenden auf YouTube reinzugucken. Nämlich da gibt's ja immer die Rennzusammenfassung, Eindrücke von vor Ort in Zusammenarbeit mit dem Red Bull Media House. Deshalb gibt's da auch sehr viele schöne Sachen zu gucken, selbst wenn ihr das Rennen vielleicht mal verpasst habt oder einfach noch mehr sehen und hören wollt. Und live und hautnah sehen könnt ihr die Formel E natürlich auch. Das am besten aus deutscher Sicht beim Berlin E-Prix. Tobi, wichtig dabei ist ja auch, sich noch ein Ticket zu ergattern.
Genau, ein paar Tickets gibt's noch tatsächlich. Wenn ihr interessiert seid, die Formel E live vor Ort in Berlin zu verfolgen, dann geht auf www.eformel.de und da im rechten Bereich der Seite ein bisschen runterscrollen. Wenn ihr auf einem Mobilgerät unterwegs seid, dann müsst ihr etwas mehr nach unten scrollen, aber auch da ein großer Werbebanner, Tickets Berlin E-Prix, einfach draufklicken und damit werdet ihr zum Ticketverkauf weitergeleitet.
Und natürlich der Hinweis für euch, wenn dieser Podcast euch sehr gut gefällt, den zu abonnieren und zu bewerten, überall da, wo es Podcasts gibt, also am besten auf den großen Plattformen, wenn ihr, ich gehe jetzt einfach mal aus Spotify oder bei Apple Podcast ihr vorbei hört, dann könnt ihr das ja ganz gut machen mit 5 Sternen, wenn es euch gefällt und da eine nette Rezension da lassen, dann, ja, freut uns das auf jeden Fall und wir melden uns auf jeden Fall natürlich beim nächsten Mal wieder, nämlich in der nächsten Woche und schauen dabei ganz detailliert auf die Rennen von Shanghai zurück. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit, Tobi.
Gerne doch.
Und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eformel.de.
Ciao.